Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid zurück beim Schützenstolz-Podcast. Und wie ihr in den letzten Wochen in der Adventszeit gemerkt habt, wir machen weiter mit unserer Podcast-Reihe, mit den Vereinen und den Institutionen, die hier in Weflinghofen schon lange sind und auch Traditionen haben, diese vorzustellen. Und in den letzten Wochen haben wir ja sowohl mit evangelischer Kirche gesprochen, wir haben Anfang Dezember mit dem Pfarrverein gesprochen und mit dem Paterprior aus Langwarden vom Kloster. Und jetzt fehlt natürlich noch einer und deshalb freue ich mich sehr, dass Mike Schirpenbach, Dr. Mike Schirpenbach muss man ja sagen, der Pfarrer der katholischen Kirche hier bei mir ist und dass wir hier mal ein bisschen quatschen können.
Ja, danke für die Einladung. Bin gerne hier.
Erstmal, ich habe gesagt Doktor, wie kamst du in den Doktor? Wo haben Sie einen Doktortitel drin gemacht?
Der hat mit meinem jetzigen Beruf gar nicht so viel zu tun, der ist in Philosophie. Ich habe tatsächlich auch mal so andere berufliche Ideen gehabt und habe viel in so Mittelalterphilosophie gearbeitet und da über einen Kölner und Erfurter Denker, Meister Eckhart, gearbeitet und ja, dann halt auch promoviert. Aber das war so ein Nebenergebnis.
Hat Glaube, Religion und Kirche nicht auch irgendwo mit Philosophie zu tun?
Absolut, man kann das eigentlich nicht trennen. Also in manchen Gegenden, zum Beispiel im Orient, ist Glaube und Philosophie eigentlich dasselbe, ne? Das ist keine scharfe Abgrenzung. Es hat tatsächlich miteinander zu tun. Ne?
Und wie sind Sie dann zur Religion, also wie sind Sie dahin gekommen, jetzt Pfarrer hier bei uns zu sein?
Ach, das waren so Umwege. Ne? Ich bin in einer Kirchengemeinde groß geworden, in meinem Heimatdorf. Das ist Leverkusen-Bürich auf der anderen Rheinseite, da wo die Wupper in den Rhein fließt. Und das war irgendwie normal, dass man zur Gemeinde gehörte. Ich war da Messdiener, ich war Jugendleiter und so. Und dann fand ich das immer spannend und wollte auch Dinge anders machen als unser damaliger Pfarrer. Ich habe dann mit dem Theologiestudium auch angefangen in Bonn, aber habe immer wieder andere Dinge gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob es so mein Weg ist. Ich bin dann zwischenzeitlich in Belgien gewesen, auch das Studium, habe da gelebt und dann bin ich wieder zurückgekommen und letztlich dann 2003 bin ich Priester geworden. Ich war anfangs tätig in der Porzer Gegend, dann in Frechen, dann länger in Brühl. Zuletzt in Bonn als Jugendseelsorger und bin jetzt seit 2017 hier Pfarrer von allen 21 katholischen Gemeinden in Grevenbroich und in Rommerskirchen.
Das finde ich so spannend, das hatten wir vorhin im Vorgespräch gesagt, 21 Pfarrer von 21 Gemeinden ist ja dann eine enorme Verantwortung, eine enorme Aufgabe. So viele Menschen, die da irgendwie ja auf sie vertrauen, aber auch von ihnen dann einfach viel erwarten, oder?
Ja, und ich muss mir immer wieder klar machen, ich kann die Erwartungen eigentlich gar nicht erfüllen. Wenn ich darüber nachdenke, ist es eigentlich eine völlig bekloppte Sache, Pfarrer von so vielen Gemeinden zu sein. Aber wenn ich nicht darüber nachdenke, dann geht's irgendwie. Vor allem bin ich nicht alleine. Wir sind ein Team von 8 weiteren Pfarrern und noch weiteren Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Wir haben hauptamtlich Verwaltungsleiter. Ja, und vor allem viele Leute, die sich in Gemeinden engagieren. Und ich bin da eigentlich so zwischen den Gemeinden unterwegs. Das ist in vielem fast mehr eine symbolische Aufgabe. Und es ist machbar, es ist okay. Ne? Ich bin gerne hier, muss ich wirklich sagen.
Ohne das Team geht es ja dann, glaube ich, auch nicht. Aber hört sich auf jeden Fall super stressig irgendwo an. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sehr, sehr viele Stationen irgendwo schon gehabt. Woher kommt das dann mit vielen verschiedenen Stationen? Ist das dann in dem Beruf so? Oder?
Genau, das ist normal. Ne? Am Anfang ist man Diakon, dann nach der Priesterweihe Kaplan. Und dann ist man halt ein paar Jahre an bestimmten Stellen, um Erfahrungen zu sammeln. Und Bonn war dann meine erste längere Stelle, die 8 Jahre. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt will ich mal Leitung übernehmen als Pfarrer. Und dann kam die Frage hier, Grevenbroich, ich weiß noch, der damalige Personalchef, zählte mir dann immer mehr Gemeinden auf. Und ich sage, hör auf, das geht nicht, geht überhaupt nicht. Und dann bin ich Gott sei Dank mal hingefahren, habe mir das angeguckt, weil ich kannte das hier nur vom Durchfahren. Und dachte, nö, doch, das kannst du dir vorstellen, probier es mal aus. Und das sind jetzt 8 Jahre inzwischen. Und ich mache das Ganze auch mit dem Fahrrad, das entschleunigt, weil schneller, also mehr machen kann ich da nicht, als das hergibt. Das bringt also immer gut so ein bisschen Pause zwischen die einzelnen Termine. Ja, ich weiß, mein Tag hat halt 24 Stunden und mein Körper hat seine Grenzen, die habe ich schon erfahren und mehr geht nicht, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist man gut an der Grenze, wenn ich das so höre. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd an. Aber was sind dann so Inhalte? Also wie sieht irgendwie eine typische Woche aus? Ich glaube, jeder Tag ist da sehr, sehr unterschiedlich.
Genau. Deshalb sage ich direkt eine Woche. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Also, vieles ist eher so unvorhersehbar. Ne? Also was ich gerne mache und Gott sei Dank auch immer in meiner Rolle noch machen kann, ist unmittelbare Seelsorge. Beispielsweise Trauerfälle, Beerdigungen, alles, was damit zu tun hat. Das sind natürlich Sachen, die sind nie planbar. Die kommen einfach rein. Ne? Oder ja, was natürlich auch eine Rolle spielt, sind, wenn irgendwo Krisen in Gemeinden aufploppen, Konflikte sind, da reinzugehen. Dann ganz normale Gestaltung von Gottesdiensten. Mache ich sehr gerne. Predigen, alles, was damit zu tun hat. Auch inhaltliche Arbeit mit Gruppen, mit Gremien. Und ist natürlich immer noch ein Teil Verwaltung, klar. Ne? Das bleibt nicht aus.
Aber Sie leiten da noch Gottesdienste, also machen
ja, den Gottesdienst auch ganz normal. Da bin ich ein Pfarrer, als wenn ich eine Gemeinde hätte. Nur, dass ich halt rumfahre. Ne? Ich versuche so einigermaßen den Gemeinden gerecht zu werden und so regelmäßig abzufahren.
Mhm. Finde ich spannend, dass Sie sagen, Seelsorge machen Sie gerne, großes Thema. Habe ich irgendwie im Vorhinein bei der Folge drüber nachgedacht, weil ich dachte auch, was jetzt auch Beichten angeht oder sowas, es sind ja dann so viele Schicksale und so viele Fälle, mit denen man sich irgendwo befasst. Nimmt einen das nicht irgendwie mit? Also wie schafft man es da dann, ja, positiv zu bleiben und den Leuten zu helfen?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich werde mit viel Leitsituationen konfrontiert, Schicksalsschlägen, alles. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es einfach zum Leben gehört. Also auch Grenzen, Krankheiten, Tod, Scheitern. Und für mich ist die Wirklichkeit in Spannungen und teilweise auch in Widersprüchen. Und ich kann dieses Schwere sehen, teilen, annehmen, weil ich auch die andere Seite sehe. Ne? Das ist für mich eher so spannende Herausforderung, das Leben so zu erfahren, wie es ist, ne? In der ganzen Bandbreite.
Ich finde es wirklich spannend. Das ist ja, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, auch was gewesen, was Benedikt Krien vom Pfarrverein gesagt hat, dass einer der für ihn schönsten, auch wenn es eine der traurigsten Erfahrungen in seinem Leben ist, der Moment, als sein Vater gestorben ist und er dann ja mit dem Pfarrer dann darüber sprechen konnte. Das, also stelle ich mir wirklich extrem, extrem ja, schwierig vor für sie, aber klar, wenn das einen erfüllt und wenn man den Leuten da helfen kann, ist das natürlich eine ganz große Sache. Ist das dann so ihr Hauptimpuls, einfach diese Hilfe, Leuten irgendwie was zurückgeben zu können?
Ja, aber ich muss mir immer klar machen, du bist nicht der, der in dem Moment die Lösung bringt, sondern du bist der Anteil nimmt, der mitgibt, der vielleicht versucht, Wege aufzuzeigen, auch aus der christlichen Haltung heraus. Und ich versuche immer das zu sehen, was mich dabei beschenkt. Das ist eine unheimliche Offenheit, wenn Leute dann so Lebenswege mir anvertrauen, die Wirklichkeit, wie sie einen anderen Menschen, einen Verstorbenen wahrgenommen haben. Und ich finde das schon irre, da so beschenkt zu werden mit diesen Biografien, mit dem Leben einfach, wie es ist. Ne?
Mit dem Leben, wie es ist, das stimmt. Wie, da nochmal zurück auf Ihr Leben, auf Ihr Werdegang. Ich meine, es gibt viele, die als Messdiener gearbeitet haben und sich da in der Kirche engagiert haben, aber ich glaube nur sehr wenige, die dann letztlich den Schritt gegangen haben und Pfarrer gegangen sind. Also was hat Sie da dann noch so wirklich überzeugt, diesen Schritt zu gehen? Weil Sie was ändern wollten? Weil Sie was anpacken wollten? Oder?
Ja, ich wollte damals so mit 18, 19 wollte ich die Welt verändern, komplett, ne? aus dem ja, christlichen Geist heraus. Und habe dann natürlich sehr schnell gelernt, das Ganze da an den Stellen, wo du bist. Und dass da unheimliches Potenzial drin steckt. Und dann ist das im Grunde auch durch die Auseinandersetzung damit, auch Studium und weitere Interessen, ist es eigentlich für mich immer spannender geworden. Dass ich gesagt habe, ja doch, das ist dein Weg. Auch wenn ich sicherlich nicht mit allem, was jetzt in Kirche läuft, sagt, das ist alles super so. Oder ich sehe die Geschichte auch so ambivalent, wie sie ist. Aber trotzdem, die Sache hat mich immer mehr begeistert. Und das ist auch heute noch das, was mich trägt.
Und was ist da dann das, was Sie irgendwie bei allem, was Sie machen, dann ja mitgeben wollen, um etwas besser zu machen oder zu verändern, auch heute noch?
Das Wichtigste ist erstmal, das Leben und sich selber, die Welt anzunehmen, wie es ist. Also nicht immer nach Perfektion und so weiter zu streben, sondern erstmal zu sagen, es ist, wie es ist. Jetzt sind wir ein paar Tage vor Weihnachten. Weihnachten steht für mich da. Das heißt für mich, also Gott nimmt die Welt an, wie sie ist. Nimmt das menschliche Dasein an, wie es ist. In Jesus begegnet uns sein Geheimnis. Und macht nicht alles super, macht nicht alles besser, macht nicht alles perfekt, sondern du kannst es annehmen, wie es ist. Und du kannst sehen, dein Leben ist ein Weg. Ne? Auch wenn der krumm verläuft, auch wenn der Brüche hat. Aber es ist ein Weg. Und der ist gut so. Das ist für mich eigentlich so der Grundimpuls, ne?
Es ist dann zur Weihnachtszeit jetzt eigentlich dann besonders stressig, ich weiß nicht, also muss ich ja zugeben, einer von denen, die dann an Weihnachten natürlich in die Kirche geht und sonst sehr, sehr selten in der Kirche leider ist. Freuen Sie sich darüber, dass dann die Kirchen voll sind oder wie sehen Sie das?
Also ich freue mich, ne? Ich freue mich, klar. Es ist eine Herausforderung, da auch gerade zu wissen, da sind auch Leute, die du sonst nicht so oft siehst, da noch was mitzugeben. Aber stressiger ist es nicht. Also die Weihnachtszeit ist für mich nicht mehr Arbeit als andere Zeiten auch. Ich werde das oft gefragt, ne, ob jetzt nicht die Stresszeit beginnt, aber im Grunde geht das Alltägliche durch den Advent durch, wie alles andere auch. Und über die inhaltliche Seite jetzt, also auf Weihnachten mich auszurichten, das finde ich eher entspannt. Ich mache sowas gerne, ne, mich dann mit so Themen auseinandersetzen. Und das ist eigentlich was Schönes. Ich freue mich darauf. Ne?
Wie ist es dann eigentlich mit Kontakt? Dann, wir haben den Pfarrverein, hatte ich eben angesprochen, zum Pfarrverein und mit den Leuten dort. Wie ist da die Zusammenarbeit?
Also die machen hier vieles im Alltag. Ich kenne die alle, aber vieles, was die hier alltäglich machen, das kriege ich dann so indirekt mit oder die erzählen mir davon. Ne? Das Schöne ist eigentlich hier, dass das total vertrauensvoll läuft. Ne? Dass ich weiß, hier sind viele Leute, die sich mit der Sache identifizieren, die sich da engagieren, die ihre Sachen machen und ich kann die machen lassen. Ich muss das nicht alles kontrollieren oder in eine bestimmte Richtung lenken. Und ich habe die Erfahrung gemacht die letzten Jahre, dann wächst Vertrauen und dann geht das irgendwie Hand in Hand. Ne? Ohne, dass ich von allem jetzt Kenntnis habe. Ich freue mich dann oft, wenn ich was entdecke. Oh, Mensch, das ist aber toll, was die jetzt hier gemacht haben. Ne?
Ja, es sind ja einige Aktionen gewesen in den letzten Wochen, die der Pfarrverein dann gemacht hat, haben wir auch dann drüber berichtet. Wie ist es dann mit den, ja, den Kontakten zu den anderen Pfarrern, dann zu ihren anderen Gemeinden? Wie viel sind Sie da im Austausch dann mit den Kollegen?
Also die Kollegen, das ist unser Seelsorgeteam, wir treffen uns alle 14 Tage zum Dienstgespräch und einzeln sehe ich auch so zwischendurch. Aber auch da ist es so, was die im Einzelnen alles machen, weiß ich teilweise gar nicht. Das läuft also auch im ganz tiefen Vertrauen. Ne? Jeder versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, die sind natürlich unterschiedlich, auch gesundheitlich unterschiedlich, das zu machen, was er jetzt oder sie halt kann. Ne?
Kannten Sie eigentlich das Schützenwesen, also das generelle Schützenwesen im Brauchtum aus Leverkusen? Gibt's das da so?
Es ist anders. Also okay. In Leverkusen sind das fast alles Bruderschaften aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Die sind also... Ja, also Sebastianusbruderschaften, obwohl die auch konfessionell offen sind. Und es hat also seinen Stand, aber nicht in dem Maße wie hier. Das war für mich echt schon eine Überraschung. Ich kannte das durch Bekannte, die hier aus dem Rheinkreis Neuss kamen, vom Erzählen. Ich habe das aber vorher selber nie erlebt. Und mein erstes von diesen, ich sage jetzt mal, Megaschützenfesten war tatsächlich Weblinghofen 2017. Das war eine Woche, bevor ich hier offiziell eingeführt wurde, war das meine inoffizielle Einführung. Das war mein erster öffentlicher Gottesdienst, den ich hier selber gehalten habe, war Weblinghofer Schützenfest. Und das war für mich schon von den Dimensionen her eine Überraschung. Ich kannte das, also aus unserer Gegend ja, aber da ist das halt, da gibt es halt Schützenfest und da gibt es Kirmes, das ist getrennt. Und dann gibt es natürlich Karneval in der Kölner Ecke, extremer als hier. Ne? Aber es war anders, das hier zu erleben.
Was haben Sie dann von da noch so besonders in Erinnerung? Dann die Messe, die Sie dann gemacht haben? Sind Sie über die Schützfesttage da nochmal in Berührung gekommen mit den Schützen, mit dem Ganzen?
Ja, ich war dann, also erstmal war dann nach der Messe direkt die Parade. Da habe ich da erstmal so die Größe hier wahrgenommen von dem Chor, was hier ist. Und dann bin ich mitgegangen hier zur Gefallenehrung, Totenehrung am Friedhof und dann mit ins Zelt. Ich hatte ja noch keine anderen Termine. Ich war ja eine Woche vor meiner offiziellen Einführung. Ich habe mich so ein bisschen eingearbeitet, aber konnte deshalb hier an den Sachen teilnehmen und dann auch nachmittags war ich dann dabei bei der Parade, allem, was dazugehört. Ja, war schon beeindruckend. Ne?
Ja, ich glaube,
da haben mir die Grevenbrocher nicht verziehen, dass ich das erste da hier hatte, aber war so.
Ja, aber das ist so eine gute erste Erfahrung, denn das Weflinghofener Schützfest, so möchte man doch begrüßt werden. Also ich glaube, das würden sich die allermeisten wünschen. Wie sehen Sie dann die quasi, ist ja eine besondere Sache, dass wir das Ganze auch mit einer Kirche, mit einem Gottesdienst quasi beginnen am Sonntag, dann nicht bezogen dann auf evangelisch oder katholisch. Wie stehen Sie dazu?
Also es ist ja hier in allen Orten so, egal ob das Bruderschaften sind oder Bürgerschützenvereine, irgendeinen Gottesdienst gibt es für alle am Schützenfest. Und das finde ich schon echt doll, wie groß auch die Offenheit dafür ist, ne? Wie voll der Gottesdienst ist. Und ich habe den Eindruck, auch wenn Schützentage anstrengend sind, die Leute sind schon irgendwie wach, ne? Und da passiert was. Also das ist schön.
Sehen Sie da noch mehr Potenzial für die Kirche, für den Schützenverein, da noch mehr zusammenzumachen? Oder wie sehen Sie das?
Also ich habe den Eindruck, es passiert unheimlich viel zusammen. Also Kirche ist ja ein relativer Begriff. Ne? Das ist ja keine, ich sag mal, geschlossene Institution, sondern viele, die zur Gemeinde gehören, sind ja genauso schützenmäßig aktiv. Und für mich ist es eigentlich gar nicht so wichtig, Leute jetzt nur in Gemeindeaktivitäten einzubinden, sondern ihnen für ihr christliches Leben, egal wo sie es tun, egal in welchem Kontext, ne, da was mitzugeben. Und da sehe ich eine riesen Schnittmenge eigentlich. Ne? Die ist einfach da.
Was ich dann interessant fand, der eine oder andere wird es ja vielleicht auch in der Kirche gehört haben, dieses Jahr an Schützenfest. Wir haben ja angesprochen, dass wir uns als Bürgerschützenverein so ein bisschen sehen als Klammer für alle Vereine, für alle Menschen in Wefflinghofen und darüber hinaus, in der Gartenstadt und darüber hinaus. Und kann man ja so sagen, ihre Kollegin aus der evangelischen Kirche hat ja angesprochen, dass sie die Kirchen da immer gesehen hat und dass sich das dann wohl so ein bisschen gewandelt hat. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, es gibt mehrere Klammern. Ne? Also ich sehe tatsächlich eine christliche Gemeinde auch so als eine Klammer, weil sie halt auch verschiedene Gruppen und auch wirklich total verschiedene Leute in sich vereinen kann. Ne? Da sind ja auch alle gesellschaftlichen Schichten, je nachdem. Aber natürlich erreicht der BSV am Schützenfest mehr Leute. Ne? Überhaupt keine Frage, wenn man es jetzt rein zahlenmäßig sieht. Aber ich sehe das schon da eine gemeinsame Richtung, in die das also als Aufgabe geht. Ne? Also auch christliche Gemeinde besteht nicht in Abgrenzung, sondern hat zwar ihre Mitte, die symbolisiert das Kirchengebäude, der Gottesdienst und so, aber nach außen gibt es keine Grenze. Ne? Das ist ja, war ja auch die ursprüngliche Idee von Jesus, jetzt nicht einen geschlossenen Verein zu gründen, sondern etwas, was Menschen zusammenbringt.
Ne? Ist das dann auch wirklich die Bedeutung der Kirche, der sie die heute ja darstellen, also dass Menschen zusammenbringen, ist das
ja, und zwar in einem internationalen Sinne. Ne? Also wenn ich das Wort katholisch nehme, ist mir immer sehr wichtig, das ist kein konfessioneller Begriff. Da gibt es römisch-katholisch, okay. Ne? Aber das Wort katholisch meint ja eigentlich, ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie allgemein oder für alle. Und das finde ich das Faszinierende, dass es eine Sache ist, die es halt in total verschiedenen Kulturen gibt. Mit all den Spannungen, ne? Manche Reformprobleme, die wir hier in Deutschland haben, die sind deshalb da, weil es Dinge sind, die in anderen Ländern nicht umgesetzt werden können, Vorderen Orient oder sonst was. Ne? Also das finde ich total spannend, da einfach keine Grenzen zu denken, etwas zu haben, was zusammenbringt. Ne? Und das würde ich auch übertragen, gilt vor Ort. Das würde ich auch jetzt Blick auf Ökumene sehen. Ne? Also die Zeiten, dass man jetzt von einer katholischen Kirche, einer evangelischen Kirche sprach, die sind zwar nicht vorbei, was das Institutionelle angeht, aber ich finde es wichtig, das als eine gemeinsame Sache zu sehen. Also Teil meiner Identität ist auch die Geschichte der evangelischen Gemeinde in Wevelinghofen. Und ich finde die evangelische Kirche, hier zum Beispiel das Gebäude, total spannend. Also eine richtig reformierte Kirche. Oder auch, wenn ich in den Niederlanden bin. Das ist einfach Teil einer gemeinsamen Geschichte. Und die fängt nicht mit der Reformation an oder ist dann geteilt, sondern man hat immer mehrere Identitäten. Man hat nicht nur eine Identität. Und das, finde ich, ist eine Bewegung, das kann man mal ausweiten. Ne? Vielleicht ist auch heute die Ökumene gar nicht mehr so die Frage zwischen katholisch-evangelisch, sondern vielmehr auch mit Christen anderer Kulturen, orthodoxen Raum oder darüber hinaus mit jüdischen oder auch muslimischen Menschen. Ne? Da sind ja teilweise, ist man da im Orient viel weiter als hier, ne? Was die Gemeinsamkeiten da angeht. Ne?
Was meinen Sie da genau?
Also dass zum Beispiel Christen, Muslime, Juden an einen Gott glauben. Ne? Dass Allah nicht was anderes ist als Gott, sondern so eine andere Sprache. Das eine ist Arabisch, arabische Christen beten aber auch zu Allah. Ne? Und da sehe ich auch viele Möglichkeiten auch für den Zusammenhalt hier so innergesellschaftlich. Das ist eine wichtige Aufgabe. Da entspricht sich dann wieder ein Schützenverein und eine christliche Gemeinde. Die haben für das Verbindende einzustehen. Das ist keine Abgrenzung. Ich bin da, du bist da. Sondern irgendwie gilt es darum, Verbindendes zu entdecken. Und Unterschiede natürlich auch zu leben, aber dass die auch nebeneinander, miteinander bestehen können. Dass natürlich nicht alles gleich sein kann muss.
Ist das dann irgendwo die größte Herausforderung? Also Sie haben auch gesagt, Sie gehen nicht bei allem blind mit, was die katholische Kirche macht oder gemacht hat. Die Herausforderung jetzt für die katholische Kirche insgesamt sind natürlich sehr, sehr groß. Ich meine, die Kirche verliert irgendwo immer mehr an Beliebtheit. Die Zahlen gehen runter, immer mehr Leute treten aus. Wie kann man das dann auf die Herausforderung, die Sie jetzt hier mit 21 Kirchengemeinden haben, anwenden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Spannende ist, dass ich selber eigentlich hier vor Ort unmittelbar fast nur positive Resonanz bekomme. Oh, es kann auch sein, dass die Leute ihre Kritik mir gegenüber nicht aussprechen. Ne? Und dass die Probleme, die es gibt, eher institutioneller Art sind. Aber wir sind natürlich auch in einer allgemeinen Krisenzeit. Ne? Ich glaube, dass die Kirchenkrise, die ist natürlich da, aber auch ein Teil einer Identitätskrise unserer westlichen Kultur ist, dass wir auch nicht so richtig wissen, wie wir weiterkommen mit Klimakrise, mit Migration und vielen anderen Dingen. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die meisten Dinge heute Menschheitsprobleme sind, die man nur irgendwie gemeinschaftlich lösen kann. Und deswegen hängt die eine Krise mit der anderen irgendwo zusammen.
Sind diese Krisen, die dann auch sind, man muss jetzt auch die Kriege leider, die immer noch herrschen, nicht noch mehr in den Fokus rücken, aber das sind ja dann alles Krisen. Sie haben auch Klimakrisen, alles angesprochen. Viele Leute leiden auch darunter, gerade jetzt zur Weihnachtszeit natürlich dann auch wieder. Die merken, hey, hier reicht's nicht für Geschenke und es wird alles zu teuer. Merken Sie, dass das auch Punkte sind, mit denen Leute dann einfach zu Ihnen kommen, dass man versucht, mit dem Problem zur Kirche zu kommen und von der Kirche Rat oder Hilfe zu bekommen?
Ich merke das immer wieder an so einer, ja, bei vielen Leuten so eine latente Unzufriedenheit mit dem Leben. Aber vielleicht hat das auch mit unseren Erwartungen zu tun. Wir haben ja im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg uns sehr stark auf materiellen Wohlstand fixiert. Das ging eine Zeit lang gut und jetzt merken wir, es funktioniert nicht mehr, weil es ja einfach von den Ressourcen her nicht mehr funktioniert, global. Und hier bei uns eben auch, ne? Und da versuche ich dann schon zu sagen, Leute, natürlich braucht man eine gewisse materielle Grundlage, aber das ist nicht der Grund, warum du dein Leben glücklich sein kannst. Das sind andere Dinge. Das sind menschliche Dinge, das sind innere Dinge. Und da sehe ich dann für mich auch jetzt als Pfarrer, als Seelsorger die Aufgabe, das wachzuhalten oder da irgendwie Interesse an diesen Sachen zu wecken. Ne? Es geht ja darum, wirklich schöner zu leben, miteinander und auch für sich selber.
Ich würde nochmal gerne auf den Punkt zurückkommen, dass Sie sagen, die Gemeinschaft geht ja über den christlichen Glauben hinaus. Es ist im muslimischen und jüdischen Glauben ja ganz, ganz ähnlich. Wie würden Sie es da angehen, dass man da einfach noch mehr, wie Sie sagt, zusammenarbeitet, um zusammen diese Probleme zu lösen oder zusammen einfach weniger Probleme zu haben?
Das meiste, was wir hier vor Ort tun können, sind immer wieder Gespräche. Ne? Ob es eine Nachbarschaft ist, ich habe mal, das fand ich total spannend, mit dem muslimischen Kulturverein in Grevenbruch die Peter- und Paul-Kirche besichtigt. Ne? Das war irre. Aber in einen Austausch zu kommen und zu entdecken, auch vor dem orientalischen Hintergrund sind sich Christen und Muslime viel näher. Wir nehmen das hier natürlich ganz klar die kulturellen Unterschiede wahr. Aber wenn man das mal in den vorderen Orient legt, wo der Islam halt herkommt, das Christentum auch, entdeckt man, oh, da ist ja doch viel mehr Verbindendes. Ne? Aber das sind immer so die unmittelbaren Begegnungen. Ich erlebe das, wenn zum Beispiel dann auch bei einer Beerdigung auf einmal muslimische Nachbarn dabei sind und halt dann auch am Grab beten. Ne? Und wir uns da wertschätzend irgendwie wahrnehmen. Ne? Das sind, glaube ich, die Dinge. Jüdische Mitbürger haben wir ja kaum bei uns, ganz wenige. Deswegen können wir das hier nicht so intensiv leben. Aber es ist vor allem das unmittelbar menschlich sich begegnen. Ne?
Wie würden Sie dann sagen, weil Sie auch Holland vorhin angesprochen haben und Belgien, wie diese Stationen auch im Ausland Sie irgendwo geprägt haben und verändert haben in Ihrer Art auch vielleicht in der Kirche zu arbeiten?
Das war in Belgien ganz interessant. Ich habe da in Leuven gelebt, bei Brüssel. Das ist eine ziemlich große Uni und die haben Flämisch und Englisch als Studiensprache. Und ich habe das in beiden Sprachen gemacht. Und bei den Englischsprachigen waren wir halt alle Ausländer. Das war eine tolle Erfahrung. Egal, ob du jetzt aus Deutschland kommst oder aus den USA oder aus Indien oder aus Uganda oder Australien. Wir waren da alle Ausländer. Und das fand ich eine total spannende Erfahrung, mal richtig in der internationalen Gemeinschaft zu leben. Und bei den Flamen war ich ja, gut, ich konnte Niederländisch oder bin Niederländisch sprechend. Das hat mit unserer Familie zu tun, weil wir so eine Generation meiner Großeltern auch Leute hatten, die sich national nicht definiert haben. Wir sind hier alle aus der Rheingegend bis Kleve, Nimwegen. Und da hatte ich so ein paar Großonkels und so, die waren auch niederländisch sprechend und das spielte keine Rolle, bist du jetzt Deutscher, Niederländer. Ne? Und deswegen war die Sprache immer vom Interesse her da und ich habe es relativ schnell gelernt und konnte es dann halt in Belgien und war dann auch als Nicht-Flame unter den Flamen. Aber es war eine spannende Erfahrung, ne?
Dann vielleicht schon abschließend gefragt, was steht jetzt an bei Ihnen? Wie geht es jetzt dann weiter? Jetzt in 2-3 Tagen geht es dann los mit den Weihnachtsmessen. Die Adventszeit liegt jetzt schon wieder hinter uns. Was steht dann jetzt noch an? Was wünschen Sie sich jetzt für die kommenden Tage?
Ich brauche noch mal ein bisschen Ruhe, weil das ist eigentlich das so, wenn ich mich selber so zurückziehe zu, wie kann man es nennen, Gebet, Betrachtung, Meditation, ne, dann irgendwie dem Geheimnis nachspüren, dem Geheimnis Gottes, dem Geheimnis des Lebens, das bringt mir dann die innere Kraft. Ich brauche dann gar nicht die Predigten so ausformulieren, ich habe dann nur meine Stichworte, aber dann weiß ich irgendwo, wovon ich spreche, glaube ich. Ne? Dann ist das irgendwie auch was, was ich innerlich ein Stück erfahre. Ne?
Bleibt da eigentlich Zeit, also zum Selbstbeten, dass sie einfach...
die muss ich mir nehmen. Das habe ich erfahren. Ne? Wenn ich das nicht tue, dann bin ich leer. Ne? Dann bin ich total leer. Weil man kann nicht irgendein Zeug erzählen. Ne? Sonst muss irgendwo auch mit einer inneren Erfahrung ein Stück gedeckt sein. Ne?
Das glaube ich. Dann erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit auch mal und in Ihre kulturelle Arbeit, muss man ja dann ganz klar sagen. Was wir noch sagen wollen, am 23. findet ja dann die Heimatherzaktion statt von unserem Schützenkönig und seiner Frau. Wer da noch hingehen möchte, wer da sich noch anmelden möchte, das geht mit Sicherheit auch noch. Ist ja eine ganz, ganz schöne Aktion, die dann für die Leute gedacht ist, die an Weihnachten vielleicht nicht ganz so die ganz große Familie da haben. Die findet am 23.12. statt. Wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr bestimmt nochmal vorbeischauen da und euch dafür anmelden. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen und nochmal weiter über die Dinge sprechen können. Danke. Wieder.